Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Zietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin, hi.
Und heute sind wir mal wieder zu dritt. Wir haben mal wieder eine Gastfolge und wir haben die wunderbare Ayla hier. Moin.
Hi, freut mich, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du hier bist. Yannick,
schön, dass du da bist, ja.
Stell doch die Ayla mal eben vor, dass sie das nicht selber machen
muss. Ich muss gucken, ob ich es noch hinkriege. Wir hatten ja schon echt eine Weile keinen Gast mehr. Ich reiß mich zusammen jetzt.
Ich glaube an dich.
Ja, Ayla Zhekovsky von A-Work. Da kannst du gleich mehr dazu noch sagen, was ihr da macht und was das ist. Du warst in der Vergangenheit unter anderem bei Möbel.de Senior SEO und Content Managerin, ne, und bist auch jetzt mittlerweile Teamlead Content und SEO bei A-Work. Und ja, wir haben dich eingeladen, weil du eine super Expertise unserer Meinung nach hast im Bereich SEO und Content und wollen dich heute mal ein bisschen löchern. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du mal in unserem Podcast vorbeigeschaut hast. Genau. Willst du noch was ergänzen oder willst du erstmal so ein bisschen noch kurz erzählen, bevor wir dann zur typischen Eisbrecherfrage kommen? Aber willst du ein bisschen noch erzählen, was A-Work genau ist, was ihr so macht, ne, bei A-Work und vor allem dann auch, was du aktuell mittlerweile bei A-Work machst? Da würden wir uns sehr freuen.
Ja, super gerne. Genau, also wir bei A-Work, wir sind ein Work-Management-Tool, was die Planung in den Fokus stellt. Also wir bieten alle Funktionen an, dass sowohl das Projektmanagement, Kapazitätsplanung, Zeiterfassung, dass dieses typische Projektgeschäft, was vor allem Agenturen, die eben unsere Hauptzielgruppe sind, eben tagtäglich beschäftigt. Und da sind wir einfach der Meinung, dass wir da die beste Lösung bieten, um eben spezifisch für diese Cases das Tool zur Verfügung zu stellen. Und genau, ich bin in der Funktion Teamlead Content und SEO, weil bei uns wird dieses Ganze halt ganzheitlich gedacht. Also wir sind der Meinung, dass diese Bereiche miteinander zusammenhängen müssen. Da gehen wir sicher auch später noch drauf ein. Aber genau, aufgrund dessen, dass ich halt in beiden Bereichen auch gearbeitet habe, sowohl bei Möbel.de als auch vorher auf Agentur- und auch Consulting-Seite habe ich sowohl Content viel gemacht als auch SEO. Und das jetzt halt bei A-Work zu bündeln, ist, glaube ich, einfach die richtige Strategie, um uns als Startup, was wir noch sind, 2019 wurden wir gegründet, eben eine Chance zu haben, gegen die Big Player anzukommen.
Ja, das wird heute auch ein großer Teil des Themas sein, ja, SEO in Startups. Und wir werden damit auch gleich loslegen, aber weil wir das halt immer so machen, das ist hier so unser Ritual, müssen wir einmal die Frage stellen, wie bist du zum SEO gekommen und jetzt auch zu deiner aktuellen Position?
Ja, zum SEO gekommen bin ich 2018 roughly. Ich habe in einer Werbeagentur gestartet, habe eine klassische Ausbildung zum Werbetexter gemacht. Und wie das so in kleineren Agenturen so ist, man braucht auf einmal jemanden, der Content macht. Und Content kann ja auch irgendwie SEO einfach mal mitdenken. Und fing es dann an, dass ich mich einfach in die ersten Keyword-Tools selbst reingefuchst habe und dann einfach wirklich von Projekt zu Projekt einfach mehr gelernt habe. Und mit dem Wechsel zu Möbel.de kam dann auch der Gesamtwechsel zu SEO. Ich hatte da auch ein super Entwicklerteam, was mich, was das ganze Tech-SEO angeht, super aufgeschlaut hat. Und da hatte ich tatsächlich diese klassische grüne Wiese, auf der ich loslegen konnte und dann halt wirklich über 3 Jahre intensiv nur SEO gemacht habe. Und ja, habe da einfach meine Leidenschaft für entdeckt, aber halt immer mit dem mit der Kombi mit Content. Und genau, man wollte das halt einfach weiter ausbauen und nach einem kleinen Ausflug im Consulting, der halt auch den Fokus auf SEO hatte, habe ich dann aber mit A-Work einfach jetzt einen Bereich gefunden, wo ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel Potenzial da liegt. Ich finde auch den B2B-Markt super spannend für SEO. Der wird einfach sehr oft auch unterschätzt und deswegen bin ich jetzt seit anderthalb Jahren bei A-Work.
Ja, das bringt ja auch super Erfahrung mit in dem Thema Startup und als Startup hat man halt einfach den Nachteil, unterstelle ich jetzt mal, dass man gegen die großen Player häufig im Punkt Ressourcen eher erstmal hinterherhängt, bis man aufgeholt hat. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Strategie, insbesondere so die Keyword-Strategie, die ihr angeht, dadurch, dass ihr ein Startup seid, um gegen diese großen Player auch anzukommen oder sogar zu gewinnen, im Vergleich zu, sag ich mal, in Anführungszeichen nicht Startups, wo man das machen würde.
Ja, tatsächlich passt das super gut, weil ich habe im Herbst 2023 bei AWORK gestartet und zu dem Zeitpunkt gab es auch gerade einen großen Domain-Relaunch und das war so dieses, okay, wir starten von null und machen alles anders, räumen alles neu auf. Und genau da lag halt die Herausforderung, auf welche Themen gehen wir jetzt, auf welche Keywords, weil Jonas, du sagst das total richtig, wir haben allein kappamäßig gar nicht die Chance, mit eben den Big Playern mitzuhalten und diese Masse an Content und Inhalten einfach zu schaffen. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir halt wirklich uns sehr, sehr nischig aufstellen. Das machen wir einmal, indem wir ja wirklich unsere Zielgruppe mit Agenturen extrem runtergebrochen haben. Wir könnten ja auch sagen, wir gehen auf alle Projektdienstleister. Mhm. Aber wir sind der Meinung, dass je konkreter wir uns da aufstellen, desto besser und desto größere Chancen haben wir auch einfach. Und Keyword-bezogen ist es dann natürlich so, dass wir ganz klare, ja, Keywords haben, die einen direkten Kaufintent haben und einen Produktbezug, eben diese klassischen, man sucht nach einem Projektmanagement-Software, nach einem Kapazitätsplanungstool, die sind klar, die müssen wir bespielen, aber die haben halt auch ein extrem hohes Wettbewerbsvolumen und dementsprechend sind die immer so, ja, sie sind wichtig, aber auch immer ein kleiner Kampf.
Ja,
ja. Was wir ansonsten dann natürlich viel auch haben, sind eben halt Longtail CP-relevantere Keywords, auf denen wir uns aufstellen und da gucken wir eben ganz genau, okay, was macht halt der große Player noch nicht, wo können wir einen Mehrwert bieten, um dort dann eben halt konkreter reinzugehen.
Du hast es jetzt schon kurz angesprochen mit ICP, ne? Also wie sieht der ideale Kunde bei euch aus, ne? Und also ist das schon wirklich ein großer Faktor für euch in der Keyword-Recherche, dass ihr sagt, okay, auch wenn wir gerade jetzt so Richtung Mid- und Top-Funnel reingehen, wenn es um eher so Ratgeberinhalte geht, ne? Dass man da ganz klar sich auch orientiert, okay, was ist jetzt unsere Zielgruppe, was haben die für Wünsche, was haben die für Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse oder auch Probleme, sage ich jetzt mal, dann im Top-Funnel abdecken? Ist das ein großer Teil oder sagst du, ja, wir gucken halt, dass es thematisch auch zur Software passt und dann decken wir das halt alles ab, was wir da im Top-Funnel abdecken können oder wie geht ihr da vor?
Genau, anfangs haben wir tatsächlich das noch nicht so konkret gemacht. Da wollte ich erstmal so uns breiter aufstellen. Deswegen haben wir ja auch ein Projektmanagement-Glossar, um halt einfach eine gewisse Relevanz zu bekommen. Weil ansonsten, wenn ich mit 5 Blogartikeln live gehe, das komme ich halt nicht weit. Dementsprechend habe ich da schon erstmal sozusagen die Basis gesetzt, um halt einfach erstmal eine Grundsichtbarkeit zu bekommen. Und seit jetzt ungefähr letzten Sommer haben wir uns aber wirklich committed darauf, dass wir auf diese spezifischen Themen gehen. Weil wir da einfach den besten Fit sehen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ich werde ja nicht oder unser Content- und SEO-Team wird ja nicht an Sessions oder an Rankings gemessen, sondern halt an Leads. Also wie viele User machen dann auch eine Testphase und dann bringt es uns halt auch einfach nichts, maximal viele Leute auf die Seite zu bekommen, sondern eben die richtigen, für die das Produkt auch einfach passt. Das ist ja einfach auch dann in der gesamten Funnel-Verarbeitung, sag ich mal, deutlich angenehmer, wenn direkt die richtigen Leute da sind.
Da hört jetzt mal wieder, liebe Zuhörer, was Yannick und ich andauernd sagen, Traffic und Sichtbarkeit sind halt nicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren im SEO, sondern man muss gucken, was am Ende bei rumkommt. Und in dem Fall, klar, bei so einem Tool sind es Anmeldungen, Testzeiträume wahrscheinlich, vielleicht auch Direktbuchungen. Und ich wollte es jetzt einfach nochmal herausstellen, weil immer noch andauernd irgendwelche Sichtbarkeitsindexe auf Social Media gepostet werden, gesagt, hey, wir sind so toll und hey, wir haben die Sessions verfünffacht und am Ende weiß halt aber keiner, ob das irgendetwas gebracht hat, weil wie du sagst, Traffic bringt nichts, so gesehen, in Form von Umsatz und wir brauchen als Unternehmen Umsatz am Ende. Ist es bei euch dann wirklich so, dass ihr sagt, wir gehen extrem auf auch Bottom Funnel und lassen anderes weg, damit ihr diesen Fokus kriegt auf die richtige Zielgruppe?
Nee, das tatsächlich nicht. Wir verschauen schon, dass wir mit unseren Content-Sachen wirklich von der Awareness-Stage über Consideration bis dann halt zur Testphase alles bespielen. Aber das ist für uns auch eigentlich, ich sage jetzt mal, recht logisch aufzubauen, dadurch, dass wir halt einfach probieren, halt maximal lehrreichen Content zu erstellen, um uns halt einfach ja auch als die Expertinnen darzustellen und mit dem Fokus auf die Painpoints unserer Kunden und einfach das Bieten von potenziellen Lösungen wichtig, was nicht immer das Tool sein muss, sondern und wir sind auch total bereit, halt einfach How-Tos natürlich anzubieten und Tipps, wie es halt besser funktioniert. Nicht jedes Content-Piece muss ja zum direkten Sales führen, aber nein, wir versuchen uns da schon vollumfänglich aufzubauen. Bei uns ist da ja auch das Thema wie Thought Leader super relevant. Und dementsprechend ist das meines Erachtens für jedes Funnel-Stage relevant.
Ich habe jetzt mal eine Frage zwischen rein, weil mir das gerade spontan gekommen ist. Wenn wir jetzt mal dran denken, ne, du hast jetzt das Management vor dir, du sagst, bei euch war das ganz gut, ne? Da hat man SEO sowieso schon sehr präsent gehabt in den Köpfen der Leute und wusste, okay, wir müssen da jetzt auch beim Relaunch ein bisschen Gas geben in dem Bereich. Aber jetzt mal angenommen, da hätte jetzt niemand irgendwie gesagt, boah, SEO ist mega wichtig für uns als Tool, als Anbieter. Wie würdest du da rangehen, um das Buy-in zu bekommen, um wirklich so auch Ressourcen zu bekommen vom Management, dass die sagen, okay, ja, komm, du kriegst da jetzt Ressourcen, ne, Geld, Manpower und Girlpower, dass du da wirklich vorangehen kannst. Wie würdest du das argumentieren?
Ja, man muss sich ja erstmal dann anschauen, wo kommen denn bisher die Kunden her? Sind wir 100% abhängig von Performance-Marketing? Weil das ist ja immer schon so das größte Indiz, dass man sagt, wollen wir das langfristig? Weil natürlich, man kann Performance-Marketing an sich sehr gut skalieren, aber es ist halt auch immer ein riesengroßes Invest. Und ich glaube, wenn man da halt die Menschen wirklich einmal aufschlaut und denen mitteilt, dass eben halt SEO und auch Content-Marketing, ja einfach diese ganze Brand-Marketing, was das jetzt auch zusammenbündelt, was das halt einfach für einen Mehrwert hat. Und letztendlich, das ist ja auch das Schöne, wir können es unterm Strich ja auch berechnen. Also viele SEOs sagen ja auch immer, nein, nein, ich kann das nicht genau runterbrechen. Aber let's be honest, wenn man sich halt Sessions und grobe Umsätze und Klickraten anschaut, dann kann man ja im grob abschätzen, was kommt warum. Und wenn man das halt einfach klar kommuniziert mit einer echten Strategie, realistische Zeitpläne, dann kriegt man da eigentlich in der Regel auch immer seine Unterstützung. Aber wichtig ist, wie gesagt, es klar zu kommunizieren, echten Plan zu haben und wie gesagt auch aufzuzeigen, was ändert sich im Performance-Marketing, wenn wir jetzt auch organisch unterstützen, pushen, die einfach natürlich deutlich geringere Kosten, der Share wird entspannter und wie gesagt, man ist halt nicht abhängig von ein, zwei Kanälen, weil ich glaube, das hat jeder auch im Performance-Marketing ja schon mal erlebt, wenn ein Kanal abschmiert, dann brennt es erstmal.
Ja, voll.
Und gleichzeitig ergänzt es sich ja auch gegenseitig, ne? Also
total.
Man kriegt, weiß man ja nicht nur anekdotisch mittlerweile, dass man organisches Ranking einfach beeinflussen kann, indem man viel Traffic auf eine Seite schickt und dadurch positive Nutzersignale generiert. Andersrum wissen wir auch, dass wenn wir für eine Suche einmal oben in den Ads drin sind und nochmal im Organischen, haben wir halt einfach die doppelte Chance, so einfach ist es, dass jemand uns anklickt oder zumindest die Brand sieht. Das ist etwas, was irgendwie immer noch, finde ich, sehr unterschätzt wird, dass man SEO auch pushen kann über Social, über Performance-Marketing und andere Kanäle.
Das ist absolut richtig. Bei uns ist Social auch bei uns mit dem Team zu Hause, weil wir nämlich genau das halt auch sehen. Es muss halt überall, wo die Nutzer irgendwie im Kontakt mit AWORK sind, muss das halt irgendwie zusammengeführt werden. Und deswegen sehen wir das auch sehr ganzheitlich und natürlich sind wir auch eng im Austausch mit dem Performance-Marketing-Team, dass die ja uns auch sagen, welche Pages bei denen gut funktionieren, welcher Ansatz gut läuft oder auch, wenn die von uns Support brauchen. Also da sind wir tatsächlich sehr, sehr eng immer.
Ja, wichtig, dass da der Austausch da ist. Sorry, Yannick.
Alles gut.
Ich würde da nämlich direkt mal reingrätschen, weil ich ja von uns zwei, also zwischen Yannick und mir, so ein bisschen mehr den Fokus auf Content habe. Also ich bin ja voll so auf Content-SEO unterwegs. Deshalb interessiert mich da dieses, du hast gesagt, ihr deckt den im Prinzip diesen ganzen Funnel ab. Ihr versucht, den Nutzer von Anfang bis Ende zu begleiten, was ja genau der richtige Ansatz ist. Yannick und ich haben da auch in Folge 129 drüber gesprochen, wie man das am besten machen kann. Aber das ergibt dann ja auch super, super viel Content, der produziert werden muss. Weil es ja mit Sicherheit nicht nur ein Thema gibt, bei dem ihr von Anfang bis Ende jemanden begleiten könnt, sondern es gibt wahrscheinlich hunderte von Clustern, die man da angehen könnte. Gibt es da bei euch eine klare Priorisierung und Gründe oder Metriken, auf deren Grundlage ihr dann diese Priorisierung vornehmt? Weil auch ihr könnt ja nicht sagen, wir haben 500 Texter und hauen hier jede Woche, was weiß ich, wie viel Content raus.
Das ist richtig, schön wär's. nee, wir sind auch tatsächlich zur Einordnung. Wir haben eine Content-Marketing-Managerin bei uns im Team, die hauptverantwortlich ist fürs Copywriting. Und wir haben einen Video-Creator, der sich halt auch um Social kümmert. Und ich bin halt auch sowohl bei der Creation als halt auch natürlich bei den SEO-Themen mit am Start. Also das heißt, unser Content-Team besteht unterm Strich aus drei Personen. Mit hier und da ein bisschen Freelance-Support, aber das haben wir auch sehr runtergefahren. Dementsprechend, genau, es ist super wichtig zu priorisieren. Bei uns ist es so, dass wir uns so unternehmensübergreifend quartalsweise gerne auf so Themen gebündelt fokussieren. So haben wir zum Beispiel gerade in diesem Quartal den Fokus auf Planung. Das bedeutet, dass halt auch unser Produktmarketing sehr viel hinsichtlich, ne, wie sind halt unsere Planungsfeatures, was haben die Nutzer und Nutzerinnen davon, und auch unser Produktteam arbeitet dann halt an Planungsoptimierungen, sodass halt wirklich dann cool. Das ganze Team sich halt auch viel besser austauschen kann und wir halt wirklich gemeinsam an einem großen Thema arbeiten. Bedeutet für uns im Content und SEO, wir wissen, okay, dieses Quartal geht es um Planung, Planung in Agenturen. Welche Themen haben wir jetzt schon in diesem Bereich halt in unserem Blog, in Social, auf Videos bespielt? Oder was fehlt uns da noch? Und das ist dann wirklich eine Mischung aus, ich gucke natürlich, sind irgendwo irgendwelche Suchvolumen, die uns gerade fehlen, wo wir halt eine relevante Chance haben. Aber wir sprechen tatsächlich auch mit unseren Kunden relativ und Kundinnen relativ viel, um einfach zu schauen, welche Painpoints haben sie wirklich, was bringt ihnen etwas, und dann machen wir daraus den klassischen Contentplan. Aber aufgrund dessen, dass wir auch so wenige, in Anführungsstrichen wenige Content-Marketing-Creator sind, recyceln wir natürlich auch relativ viel Content. Dass wir halt schauen, welcher ältere Blogartikel kann nochmal updated werden, können wir daraus ein Video schneiden, Social-Beiträge. Also da versuchen wir dann schon smart zu arbeiten und nicht immer das Rad komplett neu finden zu müssen.
Ja, was ich auch hier raushöre, was ich bei allen smarten SEOs immer raushöre, ist, dass der Fokus weggeht von Keywords. Und irgendwie SEOs, die stecken geblieben sind, reden immer noch von Keywords und fokussieren Keywords, und SEOs, die ein bisschen weiterdenken, mittlerweile reden von Themen. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast. Das heißt, im Prinzip ist die Entscheidung gar nicht auf irgendeiner Keyword-Ebene und auch gar nicht direkt nur auf SEO-Ebene, was hier jetzt angeht, sondern es ist wirklich ein komplett, eigentlich noch eine Ebene höher, ein übergreifendes Thema, was macht die gesamte Brand aktuell, in welche Richtung gehen wir aktuell, und es ist nicht nur eine SEO-Entscheidung am Ende.
Ja, das ist total richtig. Wir machen wirklich erstmal so eine blanke Liste. Natürlich recherchiert auch unsere Content-Managerin halt in Systrix und schaut, was es da halt für Themen gibt. Und letztendlich kann das ja auch immer ganz gut denn mal eine Entscheidung sein, wenn man zwischen zwei Themen steht. Dann schaut man einfach, welcher Bereich hat mehr Suchvolumen. Das ist super hilfreich. Aber wir denken halt auch extrem viel, weil du halt sagst, bezüglich Keywords, auch in Distributionsstrategien. Also wie kriegen wir diesen Content denn schließlich auch in die Welt hinaus, wenn er eben nicht das Suchvolumen hat, was man sonst irgendwie von so großen generischen Keyword-Strategien kennt. Dementsprechend ist das da dann einfach aber die Kombi mit, mach Content, der den Nutzer wirklich braucht, dann landet er da auch.
Aber das finde ich ziemlich geil, dass ihr da sagt, okay, dann gucken wir als Company, wirklich als gesamtheitliches Unternehmen, schauen wir uns ein Themengebiet an und schreiben uns praktisch für dieses Quartal auf die Fahne, okay, wir alles rund um Planung. Ja. Ich finde es ziemlich cool, weil du, wie gesagt, das regt ja auch den Austausch interdisziplinär an, ne? Mit anderen Leuten aus anderen Abteilungen, mit euren Produktleuten, die wirklich sich um die Produktentwicklung kümmern und da versuchen, das Produkt zu verbessern und auch das Marketing da zu verbessern. Das finde ich ziemlich cool. Habt ihr dann auch regelmäßig einen so Expertenaustausch, dass du zum Beispiel sagst mit deiner Content-Managerin, hey, wir müssen da jetzt unbedingt nochmal ein bisschen Fachexpertise reinholen, ne, so vielleicht irgendwie First-Hand-Experience von dem Produktentwickler, der sagt, okay, da kommt's darauf an und auf diesen und jenen Aspekt kommt's an, oder wie geht ihr mit dem Thema dann Fachwissen direkt um bei den Themen, die ihr abdecken wollt?
Es ist quasi genauso, wie du sagst. Also, weil eben wir sind eh bei uns, finde ich, alle im sehr, sehr intensiven Austausch bei uns in der Company. Und bei uns ist es dann so geclustert, wir arbeiten in so einem Projektmodell, das heißt ROCs. Und ein ROC-Team besteht halt aus unterschiedlichen Subteams sozusagen. Also da sind Marketingmenschen mit dabei, wie gesagt, Produkt und Entwicklung, je nachdem, wen man halt gerade braucht. Und allein die sind dann natürlich eng im Austausch, wenn es jetzt halt dieser Planungs-ROC sozusagen ist. Und deswegen bekommen wir dann zum Beispiel von unserem CPO, der natürlich dann auch viel, also unser Chief Product Officer, der viel an diesen Planungsfeatures arbeitet, ganz konkrete Ideen, was ist gerade in der Entwicklung, dass wir da halt einfach up-to-date sind. Der ist extrem eng wiederum im Austausch mit dem Feedback unserer Kundinnen. Mhm. Und natürlich sind wir auch immer viel mit dem Success-Team beschäftigt, dass wir einfach da von denen die echten Kundinnen-Insights bekommen, um eben zu schauen, was wir da am besten kommunizieren, was hilft den Menschen am meisten. Und das funktioniert sehr, sehr gut und wir agieren da auch sehr viel mit gegenseitigem Feedback. Also wir versuchen uns auch nicht zu sehr mit Feedback aufzuhalten, ja, aber ja. Natürlich ist es wichtig, dass gewisse Themen dann global einmal glatt gezogen werden, sag ich mal.
Nice.
Es ist ja im Prinzip, was du vorhin schon mal angesprochen hast, dieses Thema Thought Leadership, ne? Dieses Fachexpertenaustausch, dieser Fachexpertenaustausch, Wissen da mit reinzubringen in die Inhalte. Gibt es da dann aber auch, also es gibt ja eigentlich, sag ich mal, grob gesehen, zwei Ansätze. Man kann Thought Leadership in bestehende Inhalte oder in Inhalte, die man sowieso produzieren, mit reinbringen. Oder man produziert wirklich auch Inhalte, die gar nicht in Anführungszeichen so direkte SEO-Inhalte sind, weil noch kein Suchvolumen da ist, weil es die Begrifflichkeiten noch nicht gibt, weil es kein klares Thema ist, das die Kunden schon auf dem Schirm haben. Macht ihr das auch?
Ich denke ja, weil du kannst bei uns, glaube ich, einen Bereich genauso verorten. Und zwar ist das bei uns hier der Work Happiness Bereich. Also die Vision von A-Work ist es ja auch, dass wir Teams glücklicher machen bei der Arbeit. Denn wir sind einfach der Meinung, dass ein Team, was gut organisiert ist, einfach besser, effizienter und glücklicher miteinander arbeiten kann. Und das steht so eh über allem, was wir machen. Und dementsprechend haben wir jetzt auch jetzt ist das vierte Jahr, bringen wir den Work Happiness Report jährlich raus. Und das ist halt ein Thema, was sich wirklich einfach damit auseinandersetzt. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die einzige, die es gibt oft in der Form, wo wir uns anschauen, wie glücklich eben Wissensarbeitende sind. Und das sind für uns so ganz konkrete Themen, die natürlich kein direkten Produktbezug haben und das Suchvolumen ist da natürlich, also danach googelt man einfach noch nicht so ganz konkret. Wir sehen aber, dass das ein riesengroßes Thema ist. Es wird halt auch immer größer derzeit und genau da stellen wir uns halt gerade auch einfach als die Work Happiness Brand auf, die wir eben sein wollen und sind da einfach auf dem Weg, denke ich, die Expertinnen zu werden. Und das ist so einer dieser großen Bereiche, wo man dann halt immer schauen muss, wie kriegt man von dort dann die Kurve natürlich zum Produkt langfristig, aber an sich wollen wir da einfach auch die Expertinnen sein.
Das heißt, dass es da neben dem, dass es einfach natürlich eine tolle Sache ist und dass es super ist, anderen da Daten zuzuliefern oder auch Infos zuzuliefern, anzuregen, das vielleicht in eigenen Unternehmen dann auch umzusetzen. Wenn ihr dann die Kurve kriegen wollt zum SEO, ist wahrscheinlich eins der Ziele, da auch Brand Signals zu setzen, oder? Dass einfach A-Work überall ist.
Ja, das ist es ganz genau. Also wir haben es auch super schön sehen können. Ich habe neulich erst analysiert, wie halt das Suchvolumen von dem Keyword A-Work einfach gestiegen ist über die letzten Jahre. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Und ich finde, diesen rückwirkenden Blick muss man auch einfach regelmäßiger machen, weil gerade ganz viel Brand Awareness passiert halt nicht über Nacht und es passiert auch nicht durch nur eine Maßnahme, sondern es sind eben diese ganz vielen gebündelten Dinge. Und richtig, es ist natürlich das Suchvolumen auf die Brand, aber wir sehen natürlich auch, wie viele Erwähnungen, also Backlinks bekommen wir halt einfach außerhalb und ohne, dass wir was dafür tun müssen, weil Fun Fact, wir machen Zero-Backlink-Strategie, sondern die kommen, wenn sie kommen. Und da ist halt das Work-Happiness-Thema halt super für uns. Also als Beispiel, als wir im September den Agency-Happiness-Report rausgebracht haben, hatten wir über 70 Presse-Placements. Und da haben wir natürlich gesehen, wie so Volumen-Sessions durch die Decke gingen und da ist halt wirklich, wirklich Relevanz drin. Und das sind eben die Zeichen, die uns da geben, uns mitteilen. Es funktioniert, was wir da machen. Wir sind da auf so einem richtigen Pfad. Und man kriegt es auch irgendwie in so einer Agentur-Bubble immer mal mehr mit, wenn mehr über einen gesprochen wird und so. Ja, das klar. Ist schon ganz cool.
Also ich find den Work Happiness Report richtig cool, auch aus Content-Sicht, ne? Weil, wie du gesagt hast, ich habe mir den heute Morgen mal aufgemacht, lustigerweise, und wollte mit dir sowieso drüber sprechen, weil der sorgt für ordentlich Backlinks. Ne? Der hat jetzt laut Ahrefs über 35 Backlinks schon akquiriert. Also das ist praktisch die URL Work Happiness Report und scheint ja wirklich eingeschlagen zu haben, auch so aus Branding-Sicht, ne? Weil also hier ist Kurier.at hat sogar darüber berichtet, die Computerwoche, deutschestartups.de, der Standard sogar, ne? Österreichische große Zeitschrift. Also viele verschiedene große Online-Magazine und auch Publisher haben drüber berichtet, Karriereratgeber, Absatzwirtschaft.de, ne, aus Deutschland. Also ihr habt da schon echt richtig ordentlich Backlinks eingesammelt von starken Domains, die sich mit dem Report beschäftigt haben, beziehungsweise auch den mal angeschaut haben und den verlinkt haben. Und gleichzeitig sagst du, ihr habt auch gar keine so Backlink-Link-Building-Strategie. Also da sieht man ja, auch wenn man jetzt nicht, ich habe das Thema nämlich immer wieder auch mit meinen Kunden gehabt in der Vergangenheit, da sieht man, oder potenziellen Kunden auch, da sieht man wieder, man muss eigentlich gar nicht so krass aktives Link-Building betreiben, sondern man muss einfach schauen, dass man so ein bisschen, ja, nicht PR forciert, aber schon so ein bisschen guckt, okay, was können wir denn so PR-mäßig machen, dass wir so ein bisschen mehr wahrgenommen werden, dass die Brand mehr wahrgenommen wird und solche Reports, die halt sehr, sehr aufwendig sind, würde ich jetzt mal sagen, die helfen da schon brutal, oder?
Absolut. Deswegen, Fun Fact, unser CEO war sogar im Sat.1 Frühstücksfernsehen damit. Ja. Also, aber du sagst es genau richtig. Es ist bei uns PR, was wir da betreiben. Und wir haben da auch mit GetPress einen super Partner an der Seite, die uns eben genau bei diesen ganzen Themen auch unterstützen und dafür sorgen, dass wir eben halt auch bei den relevanten Medien eben die Aufmerksamkeit bekommen. Aber nichtsdestotrotz merkt man auch, einfach danach kommt halt sehr, sehr viel. Also wir bekommen jetzt ja auch aktiv Anfragen, dass auch Unternehmen oder Expertinnen eben teilhaben möchten an diesen Reports und deswegen, das ist von uns, es ist als Herzensprojekt gestartet, aber inzwischen gehört es auch einfach bei uns mit dazu. Es ist Teil unserer Company DNA und das tragen wir auch so durch. Also wenn man sich ja auch mal unser Produkt anguckt, sehen wir ja auch ganz anders aus als die Asanas und MS Office dieser Welt und das hat auch einen Grund und genau deswegen wollen wir das halt so komplett in einer Einheit gebündelt bekommen.
Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, sorry Jonas, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wie halt wirklich heutzutage vielleicht sogar stärker denn je die Kombination aus SEO und Content-Marketing, was ja so ein bisschen vor dem ganzen SEO-Hype vor 5, 6 Jahren, da ist ja, gab es ja nochmal so einen Push im Bereich SEO, aber davor war ja auch schon das Thema Content-Marketing, ne, wo du mittlerweile sagst, boah, Content-Marketing ist auch wieder so abgedroschenes Wort, aber diese Kombination ist ja eigentlich stärker denn je, ne, zwischen SEO und Content-Marketing, dass du gerade versuchst mit solchen Inhalten, die jetzt, ich würde euch mal jetzt unterstellen, ihr habt da kein SEO-Auge gehabt für den Report und jetzt gedacht, oh ey, damit kriegen wir richtig krass Backlinks, ne? Es war einfach eine Maßnahme, wo ihr einfach mehr wahrgenommen werden wolltet, ne, PR gemacht habt. Und da sieht man ja aber, wie krass das wiederum die klassische SEO-Arbeit oder die klassische SEO-Performance beeinflusst. Finde ich echt spannend.
Absolut. Ich muss auch sagen, dass mich das auch überrascht hat, wie gut, das einfach auf, ich sage jetzt mal, meine SEO-Zahlen eingespielt hat. Eben, aber es ist ja so, also dieses klassische, ne, man hat ein Content-Piece, da ist jetzt auch ein Blogartikel und sprinkelt da ein bisschen SEO-Dust drüber. Ja, das klappt natürlich hinten und vorne nicht mehr. Und selbst wenn man dann halt mal einmal es schafft, halt gut mal kurz oben zu ranken, verliert man die Nutzerin dann ja doch wieder, wenn halt die Signals nicht stimmen. Und dementsprechend tut man sich damit langfristig einfach keinen Gefallen, wenn man die Themen getrennt betrachtet und noch probiert, mit irgendwelchen SEO-Quick-Wins die Welt zu verändern.
Ich würde das einfach gerne nochmal kurz hervorheben, weil das ein tolles Erfolgsbeispiel dafür ist, dass man digitale PR machen kann, ohne dass man sich denkt, okay, wir müssen jetzt digitale PR machen, jetzt müssen wir uns irgendein blödes Thema ausdenken, was gut ankommt, sondern es kann einfach ein organischer Prozess innerhalb von einem Unternehmen sein, wo man merkt, wir machen hier etwas, was andere nicht machen, oder wir können etwas und haben Daten dazu, was andere nicht haben. Und es ist ja bei euch nicht einfach gewesen, wir wollen Backlinks, wir machen jetzt irgendein blödes Thema, damit alle drüber schreiben, sondern es ist ja wirklich ein, wir sind das, wir leben das, lass doch mal drüber reden. Und das finde ich ist ein schönes Beispiel, weil man sehr gerne beim Backlink-Building, egal wie man das jetzt ja sieht, ob das jetzt Digital PR ist oder diese ganzen früheren Ansätze, die man nicht mehr so häufig nutzt, war ja immer eher so ein Thema, ja, wo keiner so richtig Bock drauf hatte. Aber es kann ja auch einfach ein schöner Beifang sein sozusagen.
Definitiv. Und es heißt ja auch, nur weil wir jetzt keine konkrete Backlink-Strategie haben, heißt es ja auch nicht, dass man so Backlink, ich sage jetzt mal, Kooperation ausschließt. Also wenn man halt wirklich andere Unternehmen ja eben findet oder die auf einen zukommen, die ähnliche Themen haben, wo man sich gegenseitig einfach auch befüttern kann, ja, absolut, sind wir total offen für, finden wir auch cool. Wir kooperieren ja generell mit sehr vielen Unternehmen einfach, weil wir es spannend und auch wichtig finden. Und genau, das geht da halt auch Hand in Hand.
Du hast vorhin gesagt, dass du gesehen hast, dass der Brand-Traffic und das Suchvolumen stark zugenommen haben. Ist das etwas, worauf ihr beim Analysieren eurer SEO-Maßnahmen einen großen Wert legt? Und generell beim Analysieren eurer Maßnahmen, trackt ihr überhaupt irgendwie Rankings auf Keyword-Ebene? Oder achtet ihr, wie du am Anfang gesagt hast, natürlich in erster Linie auf Anmeldungen, Testzeiträume und so weiteres, aber guckt ihr auch trotzdem noch auf Rankings überhaupt oder ist es völlig egal, solange am Ende, sage ich mal, der Output stimmt?
Ja, also ich bin unterm Strich schon noch ein SEO-Nerd und gehe jeden Tag rein und schaue mir sowohl den Systrix-Index an, als auch meine Lieblings-.
Also ich schaue mir den nie an.
Naja, ich muss sagen, das ist so mein Morgenritual. Weil es mir auch aber einfach ein Gefühl gibt, wie entwickelt sich's. Also ich berechne ja auch nicht in Panik aus, wenn da jetzt mal eine Keyword-Platzierung hoch oder runter geht, aber ich finde es schon wichtig zu wissen, was ist hier gerade los. Also ich glaube, man darf da nicht die Augen vor verschließen. Dementsprechend, ja, ich tracke natürlich diese ganz wichtigen direkten Kauf-Intent-Keywords. Also da schaue ich schon drauf und wenn ich sehe, dass wir da an relevanter Position verlieren, dann wird es auch hoch priorisiert, dass wir dort halt Maßnahmen ergreifen müssen und uns anschauen müssen, warum haben wir da jetzt Sichtbarkeit verloren, weil das schlägt sich natürlich schon extrem nieder, sowohl in den Sessions als natürlich auch in den Test-Userinnen, die sich anmelden. Und ansonsten haben wir natürlich auch so klassische Keyword-Maps gebildet, die eben halt diese Longtail-Keywords bündeln, sodass ich da einfach eine Übersicht habe, wie entwickeln wir uns und ich schaue auch immer, wie entwickeln wir uns im Wettbewerbervergleich. Mhm. Weil das finde ich auch ganz wichtig, eben nicht die Augen vor den anderen zuzumachen. Und auch da aber, wie gesagt, es sind die Big Player, das heißt nicht Copy and Paste, sondern eher schauen, wo können wir mit unserer Expertise rein. Und dementsprechend track ich das halt auch schon ganz konkret eigentlich.
Und ganz praxisnah, du hast den Sichtbarkeitsindex angesprochen, das heißt Systrix ist im Einsatz. Welche Tools nutzt du sonst dafür?
Genau, Systrix ist der Klassiker für die Keyword-Recherche, ansonsten Google Search-Konsole, so das Must-Have. Und ansonsten, wenn es halt so diese klassischen Sachen wie Screaming Frog natürlich auch, aber in meinem Daily Doing geht es bei mir um Systrix, Google Search Konsole und halt unsere Lead-Tracking-Tools, weil ich aber auch der Meinung bin, dass wir SEOs uns sehr gut in Analysen verlieren können. Und
oh ja.
das möchte ich einfach umgehen. Dementsprechend ist das bei mir mein täglicher Check. Und ansonsten mache ich halt immer Monatsreporting, der dann halt alle organischen Maßnahmen bündelt, also auch die Content-Performance, die SEO-Performance, um dann da einfach einmal einen Deep Dive reinzumachen, um dann neue Maßnahmen abzuleiten. Aber ansonsten versuche ich nicht mein Tagesgeschäft nur mit Analysen zu befüllen.
Ich bohre da jetzt einfach nochmal nach, weil es wahrscheinlich für die Hörer interessant ist. Was heißt es denn dann, wenn du einen Monatsbericht machst? Also ist es dann, du hast ja keinen Bericht mit 70 Seiten mit einzelnen Keywords und deren Positionen. Das heißt, ist dann da eine Trennung zum Beispiel nach Thema, dass man sagt, hier ist der Cluster und die Gesamtperformance von diesem Cluster ist XY? Oder auf welcher Ebene, wie tief wird es runtergebrochen?
Genau, so ist es. Tatsächlich habe ich auch so dieses Setup meines Reports schon, glaube ich, bei Möbel.de habe ich das auch schon gemacht. Also das ist schon immer mitgenommen und immer weitergebaut, weil ich selber damit einfach sehr gut arbeiten kann. Und also der Bericht ist unter anderem für mich, aber natürlich auch für das Marketing-Team und für das C-Level. Das ist ja auch erstmal ganz wichtig, an wen richtet sich so ein Bericht oder ein Report. Und bei mir ist es so, dass ich halt eingeführt habe, dass halt jeder weiß, was ist dieser Index, weil ich finde, das ist halt einfach so eine griffige KPI bei uns im SEO, mit der dann halt, wenn man das einmal erklärt hat, alle ganz gut arbeiten können. Und dann geht es halt eher darum so, ja, wie haben wir uns da im Monat verhalten? Wie haben sich die eben das Keyword Map von der Sichtbarkeit verhalten? Ich gebe da keine detaillierten Keyword Rankings mit, das ist too much, aber ich zeige halt, wie wir und der Wettbewerb uns verhalten haben und mache dann eher so einen Überblick, wie es generell die Anzahl an Keywords und die CTR, die Impressions, dass da halt einfach das man konkrete Monats- als auch Vorjahresvergleiche ziehen kann. Das ist super hilfreich. Und ansonsten sind da dann natürlich auch sehr viele unserer Lead-KPIs mit enthalten, wie viele Test-User wir eben halt über die organischen Maßnahmen bekommen haben. Aber ich versuche den Report schon so klein wie möglich zu halten, so dass er halt noch sinnvoll bleibt, ohne dass man halt, wie gesagt, so ein Pamphlet sich da durcharbeiten muss.
Ich habe noch eine Frage zu, das gerade schon angesprochen, zum Schluss mit Lead-KPIs und Test-User. Ihr habt zum Beispiel einen richtig coolen Beitrag zum Projektplan erstellen-Thema oder Keyword. Und da verweist ihr auch direkt auf eine Projektstrukturplan-Vorlage, was ich ziemlich nice finde. Also das heißt, ich kriege direkt schon einen Call to Action auf eine Vorlage, was ich ziemlich gut finde, weil ich dann denke, ah, cool, die haben eine Vorlage dafür, dann teste ich die doch mal aus. Wie genau trackt ihr denn die Leads bei euch aus dem Blog heraus, ne? Oder zweite Frage, wie wird das Ganze dann an das Management reported, damit die dann auch sehen, okay, das bringt ja wirklich was, das SEO, was wir da so machen?
Ja, da ist erstmal ganz wichtig, ich glaube, es ist generell B2B, aber halt auch im Software-Kaufprozess. Es ist halt ein langer Prozess. Es ist ja kein klassisches Clickout-Modell, dass wir einfach nur CPCs messen, sondern, wir müssen halt beobachten, wo kommen die Nutzerinnen her. Wir arbeiten dafür mit Attriva zusammen. Das ist ein Tool, was sich halt darauf spezialisiert hat, genau solche Funnel abzubilden. Und natürlich hängt der klassische Tracking-Parameter hinter und das Ganze wird dann bei uns aufbereitet, sodass man halt eben sieht, weil natürlich hat jeder Nutzer hat vielleicht einen organischen Touchpoint, guckt sich irgendwas an, ist dann weg, kommt dann über eine Social-Ad nochmal wieder zu uns und gibt dann sogar selbst bei Vioruba kennt ihr A-Work, gibt der vielleicht, keine Ahnung, ich habe euch auch eine Messe gesehen an. Also es sind ja ganz unterschiedliche Touchpoints, die da gebündelt werden müssen. Und das Tool hilft uns halt, das Ganze zu bewerten. Also wie viele Paid-Touchpoints oder organische hatte die Person, um daraus dann halt sozusagen diesen Lead einem Kanal zuzuordnen. Dementsprechend, man kann das nicht so konkret herunterbrechen. Natürlich könnte ich in Google Analytics reingehen und mir anschauen, wie ist so ein genauer Funnel gewesen, je Person. Aber wir haben das mal immer ausprobiert. Aber ich muss sagen, das ist mehr Arbeit, als dass es einem halt gute Erkenntnisse bringt.
Ja, auch meine Erfahrung.
Ja, und man kann natürlich auch überall sich einen Parameter dran schmeißen. Aber ja, ich finde halt auch Parameternutzung schön und gut, solange man sie dann halt auch sinnvoll analysiert. Also ich glaube, das hat man früher auch gemacht. Überall muss ein Parameter ran. Aber wie gesagt, wenn sich das denn eh keiner im Nachhinein anguckt, dann bringt es nichts. Und dementsprechend ist es bei uns wirklich ein, wenn wir glauben, dass irgendwas cool ist, dann probieren wir das einfach aus. Und wenn das nicht 100% trackbar ist, dann ist das so. Da haben wir zum Glück die Freiheit, das dann auch einfach zu machen und zu testen. Und dann bauen wir uns halt Success Cases, wie wir sie nennen, wann ist es erfolgreich und wann eben nicht. Und das muss nicht immer direkt ein Lead sein, sondern es kann halt auch Aufruf, Dauer oder halt Interaktion sein.
Finde ich gut, aber dass du das auch nochmal sagst, weil ich meine, das ist jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz, aber ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, damals, als ich noch nicht so krass im SEO war, ich kam ja eigentlich ursprünglich aus dem Content-Marketing, auch bei einem Softwareunternehmen. Und selbst wenn es irgendwie jetzt um Marketing-Software ging, das man so gegoogelt hat oder irgendwie Themen aus dem Bereich, ne, dann hat man selber vielleicht damals sowas wie Projektplan erstellen oder so gegoogelt. Und ich weiß es selber noch aus damaliger Zeit, dass man schon auch ab und zu dann mal auf so einen Call to Action geklickt hat, um sich das Tool mal zu testen oder mal anzusehen. Das heißt also, auch wenn es nicht immer zweifelsfrei messbar ist oder wäre, weiß man eigentlich trotzdem, dass es immer den ein oder anderen Lead geben wird, der dann über oder über den Kanal kommt. Deswegen finde ich es halt trotzdem wichtig, dass man das auch dementsprechend kommuniziert, dass Inhalte, die überzeugen und mit Call to Actions angereichert werden auf das eigene Produkt, dass das langfristig immer ein Akquisekanal sein wird. Ja, natürlich mehr oder weniger erfolgreich dann.
Richtig. Und deswegen testen wir halt auch unterschiedliche Sachen aus, weil es gibt natürlich ganz oft diesen einfach, ne, hier Sign-up machen, weil du dann halt direkt dich anmelden kannst, um die Testphase zu starten. Und wir probieren halt viele Sachen aus. Du hast schon angesprochen, diese Projektstrukturplan-Vorlage, generell dieses Vorlagenthema, was bei uns ja natürlich extrem relevant ist, eine Content-Plan-Vorlage, eine Social-Media-Plan-Vorlage, da suchen die Menschen halt nach. Und natürlich sind wir smart und bauen das in A-Work nach und bieten den Menschen dann halt in A-Work diese Vorlage. Und bei uns ist das dann aber halt so aufgebaut, dass wenn du halt über diesen CTA deine Testphase startest, wird dein erstes Projekt, was aufgerufen wird, halt diese Vorlage sein. Dass du da auch nichts selber mehr machen musst, sondern da hängt dann halt ein Parameter hinter. Und das können wir dann natürlich auch tracken, ob die Menschen halt darüber gekommen sind. Und das zweite Thema ist zum Beispiel, dass wir dann halt auch direkt CTAs zu eben unserem Kundenberater-Team machen, dass, weil nicht jeder möchte eine Testphase, sondern dass die halt auch einen direkten Kontakt zu halt einem unserer Mitarbeitenden kriegen und auch das kann man natürlich tracken. Und da finde ich es wichtig, einfach vielfältige Angebote zu haben, um einfach für jeden Nutzer das Passende zu, ja, anzubieten.
Ich finde, da steckt jetzt ein wichtiger Punkt drin, den man auch, wenn man nicht ein Startup ist, bei sich mit aufnehmen sollte. Und viele unserer Hörer sind ja vielleicht SEOs, die das für Kunden machen oder für sich selber. Nämlich dieses Thema nicht überanalysieren, beziehungsweise nicht überall irgendwelche Attribute dranhängen und damit Zeit verschwenden, obwohl man sie am Ende gar nicht benutzt. Ich denke, das ist was, was, wie du sagst, wir SEOs sind gern mal Nerds und wollen ganz viele Zahlen und Daten und Spreadsheets und hier und da. Aber am Ende, wie oft nutzen wir die dann wirklich und was können wir daraus schließen? Also ich bin auch in die Falle gerannt. Ich habe vor einer Weile meine bei WP Ninjas im Menü alle Menüpunkte mit einem Parameter hinterlegt, weil ich gucken wollte, wie viele Leute gehen denn von diesen Menüklicks dann auf meine Landingpages und weiteren Angebote. Und dann habe ich da einmal irgendwann reingeguckt und habe gedacht, so ja, okay, das sind so viele. Kann ich jetzt eigentlich auch nicht viel mitmachen mit den Daten, kann ich jetzt nicht so viel draus schließen, aber ich habe da Ewigkeiten mit verbracht, diese ganzen Parameter, Campaign-Parameter dran zu hängen, UTMs, und ich glaube, das ist was nicht nur in einem Startup so ist, sondern was auch anderen SEOs gerne passiert, dass man zu viele Tools sich ranholt, zu viel Zeit verschwendet in Daten runterladen und versuchen, da irgendwas rauszuziehen, und am Ende, wenn wir ehrlich sind, landen wir eigentlich doch immer bei den gleichen paar Sachen, die wir machen und den gleichen Basics, die wir machen. Und das wollte ich einfach nochmal rausheben. Das ist für alle SEOs wahrscheinlich einfach ein super wichtiges Ding, da mal nochmal drüber nachzudenken, ob wirklich alle Daten notwendig sind und alle Tools auch notwendig sind, die man so hat, ne?
Total. Vielleicht da ganz interessant, wir hatten im Vorgespräch, habt ihr mich ja auch gefragt, weil wir haben ja von AWORK einen Homepage-Redesign gemacht. Also unsere Startseite sieht ja deutlich anders aus als die Norm. Und da ist es tatsächlich so, ich glaube, die klassischen noch SEO- und Content-Marketing-Menschen werden, glaube ich, erstmal sich sehr wundern, weil, wie gesagt, wir haben relativ wenig Content bei uns auf der Home, wir haben relativ wenig CTAs oder generell auch interne Links. Das ist alles sehr weit unten innerhalb der FAQs und in dem ganzen Above the Fold, aber auch die ersten 2-3 Scroll-Momente sind wirklich mehr so inspirativ und wir führen in das Produkt ein. Und wir tracken das nicht. Wir haben da keinen konkreten AB-Test laufen, keinen Zeitreihentest, wo wir sagen, war jetzt unsere vorherige Homepage besser oder unsere jetzige, weil wir für unser Marketing einfach entschieden haben, wir möchten uns anders aufstellen als halt der Wettbewerb. Und das ist aus unserer Sicht halt einfach im SaaS-Markt nur möglich, indem wir halt diese komplett anderen Design-Ansatz haben, um einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und halt auch unser Messaging einfach viel, viel konkreter runterbrechen auf halt genau die Kundinnen, die wir möchten. Und ich muss sagen, für mich als SEO war das natürlich auch schwierig zu sehen. Okay, dann ist so eine ganz andere Homepage.
Ich wollte gerade sagen, ungefähr die Hälfte unserer Zuhörer ist gerade umgekippt. Oh Gott, die tracken das nicht. Nee.
Aber wir sind halt einfach davon überzeugt und wir haben ansonsten ein so gutes Setup, was halt unser Tracking angeht, wie unser Funnel performt, dass wir es uns auch leisten können, einfach zu schauen, was passiert, wenn wir jetzt die Homepage mal so ganz anders machen. Und seien wir ehrlich, natürlich organischer Traffic landet relativ viel auf der Homepage, aber unser Page-Traffic, der hat ja nun mal dedizierte Landingpages. Und die haben natürlich deutlich mehr Content. Für mich war es halt eher so, okay, finden die Menschen noch alles, was sie suchen auf unserer Home?
Ja.
Aber ich finde, da muss man dann auch mal solchen mutigen Ansätzen vertrauen und so sind wir als Brand halt einfach, dass wir das dann machen, wenn wir dahinter stehen.
Und ich finde, das ist auch der Punkt von eurer Startseite, ne? Also es gibt ja viele Tools, die Ähnliches machen wie euer Tool. Und du hast vorhin mal gesagt, wir sehen halt auch anders aus als die anderen. Und das ist ja auch etwas, was am Ende gerne mal wichtiger sein kann als irgendwelche Daten oder direkte CTAs, dass man zeigt und sofort zeigt, hey, wir sind so, wir sind hier eher bunt und lustig und frei und kreativ und nicht, hier ist unsere klassische Startseite, die aussieht wie jede Landingpage von jedem anderen Tool, wo oben ein Screenshot ist, links ist ein Einführungstext, ein Call to Action, darunter sind 3 Referenzen, sondern wir sind hier mal wirklich ganz anders. Und ich habe über Weihnachten selber für mich geguckt, ob ich mal wieder in irgendeins von diesen Projektplanungstools und sowas wieder mit einsteige, ob ich da auch was brauche. Und dann habe ich mir auch so die üblichen aufgemacht, ne? Was war das alles? Asana, Monday, A-Work und wie sie alle heißen. Und es sahen alle gleich aus, nur A-Work nicht. Weil halt einfach dann die Startseite anders ist. Und das ist dann ja auch etwas, was gerne dafür sorgen kann, dass ihr A, wahrscheinlich auch filtert in Form von Leute, die nicht zu eurer Art des Produkts dann passen, weil auch der Stil von eurem Unternehmen anders ist, die sagen, boah, ist mir viel zu bunt, will ich nicht. Und ich denke, damit seid ihr auch völlig fein. Ja. Sonst würdet ihr das ja auch nicht machen. Und zum anderen aber dann die Leute richtig krass anzieht, die sagen, oh nice, da fühle ich mich abgeholt. Das sieht mal ein bisschen lockerer, flockiger aus als diese stringenten, strengen Layouts und Designs bei anderen. Es geht ja nicht immer nur um SEO.
Genau, es ist exakt, wie du sagst. Wir möchten die richtigen Menschen anziehen und eben bei uns, weil man sagt ja auch immer natürlich im Software-Kaufprozess, das sind entweder Teamleads oder teilweise Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen aus Agenturen. Aber wer ja letztendlich mit diesem Tool viel arbeitet, sind ja eben kreative Menschen in Agenturen. Und eben, wir wissen oder viele kennen es, die in Agenturen arbeiten, allein das Thema Zeiterfassung ist halt ein Pain. Und wenn das auch noch blöd aussieht, hast du das recht keinen Bock mehr. Und das Ganze halt einfach schöner anzubieten und das passt dann einfach zu unserer ganzen Mission, ja auch die Teams glücklicher bei der Arbeit zu machen. Und ja, das müssen wir halt auch von außen von Anfang an zeigen, weil ansonsten wären wir, finde ich, A, nicht authentisch und B, würden wir uns dann ja auch anders verkaufen, als wir eigentlich sind. Und dementsprechend, ja, der echte Blick ins Tool ist wichtig. Unsere bunten Farben sind sehr, sehr wichtig, um ja, einfach anders zu sein.
Aber der Erfolg gibt ja euch auch recht. Ne? Also wenn ich jetzt hier mir zum Beispiel in Systrix eure Sichtbarkeitskurve angucke, ja, Sichtbarkeit, ne? Aber auch die, und es gibt ja uns schon mal ein gutes Gefühl, wohin bei euch die Reise aktuell auch geht, die ist ja wirklich sehr gut steigend seit dem Relaunch. Ihr hattet mal einen kurzen Downfall Ende letzten Jahres. Seit Anfang des Jahres seid ihr wieder sehr stark am Wachsen, was die Sichtbarkeit angeht. Ihr habt viele, viele auch Keywords mit sehr hohem Suchvolumen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen direkten Kauf-Intent oder so ein Bottom-Funnel-Intent haben, aber die trotzdem zu eurer Marke oder zu eurem Thema an sich passen. Und auch da seid ihr meistens in den Top 5 oder Minimum Top 10 sehr gut vertreten und sehr sichtbar. Und auch wenn die Startseite jetzt nicht einen krassen SEO-Fokus hat, wächst ihr trotzdem weiterhin. Das muss man ja auch sagen. Es gibt nicht immer nur diesen einen Königsweg, wo man sagt, okay, die Startseite muss, keine Ahnung, zu den wichtigsten Produkt-Landing-Pages verlinken. Die muss unbedingt auf den Blog verlinken und die muss unbedingt das und das machen. Gerade auch im E-Commerce gibt es einige Sachen, die man sagt, ja, die muss die Startseite machen. Aber muss es das wirklich? Ne, das ist dann auch immer so die Frage, weil eure Startseite zeigt es ja schön, dass man dann trotzdem gut wachsen kann, trotzdem mit vielen relevanten Keywords vorne in den Top 5 ranken kann, ohne dass man jetzt den vollen Fokus immer auf die Startseite legt oder auch auf jede Seite legt. Ne? Das finde ich, zeigt das Beispiel ganz schön.
Ja, das ist absolut richtig.
Ich wiederhole da auch mal, was wir sonst immer sagen hier im Podcast. Du kannst auch einfach mal ausprobieren. Also sei mal mutig mit der Website. Was soll denn passieren? Google wird dich nicht für immer abstrafen, nur weil du die auf der Startseite mal keine Call to Actions und 5 interne Links weniger hast. Also probier doch einfach mal für 3 Monate aus und guck, was passiert. Wenn es nicht funktioniert, machst du halt wieder was anderes. Da rufen wir auch immer gern so auf, dass man da ein bisschen lockerer das Ganze sieht, auch bei der Erstellung von Content. Nicht immer alles nur nachbauen, wie die anderen es machen. Sei mal anders. Probier es mal anders und guck, wie es funktioniert. Das macht ihr ja mit Sicherheit auch in eurem Content.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dieses halt eben, nur weil das angeblich Best Practice ist, muss es halt auch nicht für die eigene Marke halt funktionieren. Und ich finde, gerade SEO ist ja auch so ein typisches Beispiel für, was für Website A funktioniert, muss halt nicht für Website B funktionieren. Also da so ein, schade eigentlich, aber wobei es wird es auch sehr langweilig machen, glaube ich. Ich bin auch der Meinung, natürlich gibt es gewisse SEO-Basics, die müssen erfüllt sein, das ist klar. Also darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass von Metatext über Alttext die Sachen smart befüllt sein sollten. Aber was darüber hinausgeht, das muss einfach mit dem Produkt, mit der Marke, mit der Website und was halt auch ja die Nutzerinnen einfach von der Website erwarten, das müssen wir den Leuten geben. Und das sind halt unterschiedliche Themen. Und nur weil das halt, wie gesagt, für das eine Beispiel ist vielleicht, wie gesagt, Vorlagen mega relevant, Für den anderen Unternehmen ist es Podcast, dass sie darüber halt eher ihre Kundinnen halt ranziehen. Das eben, da muss man einfach für sich schauen, ausprobieren. Und ja, ich glaube natürlich, im Startup hat man oft noch mal mehr Chancen, Dinge auszuprobieren, weil das Mindset einfach nicht dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ist, sondern eher es gefördert wird, Dinge zu testen. Ja. Aber man muss natürlich auch trotzdem, finde ich, immer abwägen, wie gesagt, was erwarten wir davon, wie ist ja auch doch der Invest auch in kleineren Teams. Und ich finde auch immer, ein gesundes Risikomanagement sollte auch mit enthalten sein, dass man sich eben überlegt, okay, wenn es schief geht, was ist dann? Plan B ist irgendwo ganz hilfreich.
Ich habe noch eine spontane Frage. Du meintest gerade Thema Testen. Testet ihr auch Call to Actions gerade zum Beispiel jetzt auf eure Vorlagen? Ne? Also dieser Projektplan erstellen Beitrag. Ich finde den ziemlich nice, muss ich sagen. Also ich habe den mir vorhin durchgelesen in der Vorbereitung und finde den richtig cool. Und ihr gebt da auch Tipps, wie man AWORK-Templates nutzen kann. Finde ich auch ziemlich cool. Da habt ihr noch einen Beitrag oder einen Artikel für die Vorlagen für Projekte, wie man die erstellen kann und handeln kann. Testet ihr Call-to-Actions im Blog, dass du sagst, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir da noch ein paar Leads mehr rausholen aus den Blogbeiträgen, die sehr stark auf das Produkt bezogen sind. Lass uns mal dieses und jenes noch versuchen. Habt ihr das regelmäßig drin oder immer mal wieder drin im Workflow oder sagt ihr, ja gut, wir haben da halt den Button und dann sollen darüber die Leads kommen und fertig?
Wir haben das immer mal wieder drin. Man muss aber sagen, aufgrund dessen, dass wir halt eben eher generischere Keywords haben, sind die Sessions pro Artikel einfach nicht so hoch, dass man da jetzt einen extrem signifikanten Analyse machen kann. Also das ist halt immer so ein bisschen dann auch wieder, okay, willst du jetzt 20 Sessions analysieren und sagen, welches CTA hat besser funktioniert. Aber trotzdem probieren wir natürlich immer mal aus, auch halt unterschiedliche Zielseiten, ja. Aber ja, es ist auch da viel nach Gefühl, nach smartem Denken. Ich habe neulich jetzt auch erst wieder ein Webinar gehört zum Thema Barrierefreiheit, was mir auch nochmal einen ganz neuen Blick auf das Thema, wie betitel ich CTAs, gegeben hat. Weg mit dem Mehrerfahren. Und wobei das eh gelernt ist. Deswegen, wir haben es hier und da immer mal drin. Aber ja, das ist so ein On-the-Flow. Nichtsdestotrotz ist ein großes Projekt, was wir wahrscheinlich Anfang oder im nächsten Monat starten, unsere generelle User Experience Optimierung, würde ich es jetzt nennen, im Blog-Bereich, weil wir sehen halt zum Beispiel, die Sessions werden eben immer besser. Wie oder was müssen wir den Nutzerinnen jetzt noch anbieten, sodass sie halt Bock haben, AWORK zu testen? Sind es CTA-Betitelungen, fehlt aber vielleicht auch ein Content-Piece dazwischen? Da wollen wir uns mal ganz intensiv mit auseinandersetzen, um halt diesen Flow besser zu verstehen. A, erfüllen wir das Bedürfnis, mit dem die Person gekommen ist zu unserer Seite? Und was sind die nächsten Schritte, die jetzt halt fehlen, sodass die Person eben testen möchte?
Das heißt, wir können dich in einigen Monaten nochmal einladen und dann ausquetschen, was da die wichtigsten Faktoren waren, weil wir auch voll oft über UX reden und wie wichtig UX im SEO ist und dass SEO ohne UX überhaupt nichts bringt. Deswegen wäre das natürlich dann super spannend, eure Daten da so ein bisschen abzugreifen.
Wenn wir es dann tracken, ne? Nein, aber das sollten wir dann auf jeden Fall tracken. Nein, da richtig, da wollen wir auf jeden Fall auch. Wir haben ja auch ein sehr gutes UX-Team natürlich, die für unser Produkt selbst arbeiten, aber die werde ich mir mal ausborgen für ein paar Website-Workshops. Das ist einfach relevant.
Aber finde ich cool, nochmal ganz kurz, das Wort on the flow, ne? Vieles läuft bei euch on flow, hast du gesagt gerade eben. Das finde ich cool, weil genau das merkt man, finde ich, auch gerade auch in euren Blogbeiträgen. Das wirkt alles sehr passend zu eurer Marke, passend zu euch, zu euren Vorstellungen, wie ihr das Marketing machen wollt und wie ihr an den Markt geht und euch da präsentiert. Und auch die Call to Actions fühlen sich einfach auch natürlich an. Ihr habt einen Screenshot teilweise von eurem Tool mit drin, ne? Gerade jetzt hier die Planung, Ressourcenplanung, also ein Projektplan. Da ist so ein kleiner Ausschnitt, schätze ich mal, aus eurem Tool. Das sieht alles sehr organisch aus. Es sieht sehr harmonisch aus. Also es fügt sich alles sehr, sehr gut zusammen. Und ich finde, das zeichnet euren Blog-Content auch aus, weil es wirkt nicht so erzwungen. Ja, zum Beispiel auch euer Tipp, ne, wie man die Templates nutzt und so. Das wirkt alles sehr aus einem Guss, sehr irgendwie im Flow drin. Ne? Man hat da jetzt einen Screenshot. Ah, guck mal, da habe ich den Call to Action. Oh, da habe ich einen Tipp. Ne, wie nutze ich jetzt das Template? Das wirkt alles sehr rund. Und ich finde, das zeichnet euren Content aus. Und ich glaube auch, dass das ein Erfolgsfaktor auch bei euch sein wird in Zukunft, dass das alles sehr, sehr wie aus einem Fluss, sage ich jetzt mal, wirkt.
Ja, also es freut mich natürlich erstmal, dass du das auch so siehst. Und genau darauf achten wir halt auch extrem. Also weil wir eben wissen, wie wichtig bei uns dieses Branding und was ist überall A-Work und das einfach überall, wo halt unser Content ist, muss man diesen Spirit bekommen, dieses for the joy of work, was es halt eben ist. Und deswegen geht das, denke ich, aber auch gut Hand in Hand, dass wir halt sehr gute Designer haben, die uns mit Visuals ausstatten. Dann cool. Eben, wir haben das Glück, dass wir keine Screenshots aus dem Tool faken müssen. Die können wir einfach nehmen, weil so sieht's halt aus. Und natürlich haben wir wirklich sehr, sehr guten Copywriting-Skills bei uns hier im Team. Da achten wir tatsächlich auch beim Hiring drauf, dass die Person eben halt auch so eine gewisse, ja, bei uns heißt das Sprinkle Magic, einfach mitbringt, weil das ist für uns halt super wichtig und das kann man auch nicht einfach so einmal drüber kehren. Das muss irgendwie Teil dieses ganzen Aufbaus des Contents sein und nur so spiegelt sich das dann auch überall wieder, sodass man halt Bock hat, sich die Inhalte wirklich durchzuschauen und eben nicht einfach nur kurz auf Informationssuche ist. Das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig bei Blogartikeln. Natürlich gibt den Leuten die Information sofort, aber die Lust haben, sollen dann halt auch animiert werden, tiefer einsteigen zu wollen, weil es halt Spaß macht, diesen Content zu konsumieren. Und nur dann bekommen wir ja auch die relevanten Signals, die wir haben wollen.
Ich würde da zum Abschluss, dass der Podcast nicht zu lang wird, noch so ein ganz, ganz kleines Fass aufmachen. Ist nicht groß, ein ganz, ganz kleines. Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass ihr begonnen habt oder am Anfang mit einem Glossar gearbeitet habt. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie gut euer Content an sich ist. Ich würde da das Wort ehrlich noch mit reinwerfen. Das ist auch das, was mir in den Kopf kam, als Yannick das gerade nochmal so runtergebrochen hat und als ich auf eure Seite geguckt habe. So würde ich auch jemandem dieses Tool erklären oder dieses Thema erklären, wenn es nicht meins wäre. Ne? Das ist so ein ehrliches Erklären. Das ist kein verkaufendes Erklären. Da kommt natürlich gleich in den Kopf, was ist denn heutzutage hier mit der KI? Um es mal zu formulieren, wie ChatGPT in der Welt von KI, Ayla. wie und in welcher Form und gibt es überhaupt KI bei euch im Content-Prozess?
Natürlich. Also, also ich muss halt sagen, okay, kurz Backstory, vor ein paar Jahren, als es alles rauskam, habe ich auch mal gesagt, nein, um Gottes Willen, als Content-Managerin, als SEO, das hat doch alles keinen Sinn und warum und das ist doch nur Copy and Paste von 1000 anderen Inhalten.
Alles ja, scheiße.
Ich meine, ist es unterm Strich. Nichtsdestotrotz habe ich einfach dann auch gestartet und erste Projekte gemacht. Projekte war halt, ich habe mir halt mal ein Redaktionsbriefing von ChatGPT erstellen lassen und so Dinge, um halt einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie kann ich damit gut arbeiten und vor allem auch festzustellen, welche Arbeit kann KI mir abnehmen. Und inzwischen ist es so, dass es bei uns erstmal ein eigenes A-Work GPT gibt, was halt einfach uns hilft, unsere Recherche und so erste Gliederung von Artikeln einfach ein bisschen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Also da gehen wir auf jeden Fall mit rein, dass man eben nicht selbsthändisch überall durchschauen muss, sondern dass man erstmal so ein grobes Gefühl bekommt. Das finde ich super hilfreich. Das gehört auch einfach dazu. Und ansonsten erstellen wir aber doch sehr, sehr viel selbst, einfach weil wir der Meinung sind, dass es halt sonst mehr Arbeit wäre, den Inhalt erst schreiben zu lassen und ihn dann halt A-Worky klingen zu lassen und halt alle unsere Themen mit einzupflegen. Ja. Deswegen wir da tatsächlich noch sehr, sehr viel dann eben doch händisch machen. Aber, und das erleichtert uns die Arbeit sehr, weil, wie gesagt, ich bin auch ausgebildeter Werbetexter, aber ich bin halt einfach nicht so gut wie unsere anderen Copywriter. Und deswegen ist es halt so, dass wir den Prozess haben, dass, wenn ich auch zum Beispiel Texte geschrieben habe oder auch unser Produktmarketing-Manager, dann haben wir unser AWI, unser A-Work GPT, die unsere Brand Voice in- und auswendig kennt. Das heißt, du kannst deinen Text dort reingeben und sie schaut halt durch, also die KI, wo sind Rechtschreibungs-Guidelines, die wir aufgebaut haben, wo fehlt dieser Sprinkle Magic und da macht sie dann Vorschläge, die KI, die kann man übernehmen oder eben nicht. Und das muss ich sagen, das hilft nochmal extrem, um halt das Ganze wirklich wie halt aus einem Guss klingen zu lassen, auch wenn halt unterschiedliche Teams ja auch zum Teil eben Content bearbeiten, weil auch Newsletter etc., das wird halt nicht alles von unserer Copywriterin geschrieben. Und das hilft dann schon, das Ganze zu vereinheitlichen und auch deutlich zu beschleunigen, dass das nicht immer über einen manuellen Tisch geführt werden muss.
Darf ich da nochmal kurz?
Ja, mach du, Janik. Okay.
Darf ich nochmal kurz nachhaken? Was, für was genau nutzt ihr dann eure AWORK GPT? Also du hast jetzt gerade gesagt, zum Korrekturlesen, ne? ob die Guidelines so ein bisschen erfüllt sind, was den Tone of Voice angeht, den Stil und so weiter. Vorhin hast du, glaube ich, gesagt, zur Strukturierung von Themen. Ja. Wie genau muss ich mir das vorstellen bei euch?
Genau, also wenn ich jetzt halt zum Beispiel wieder ein How-To schreiben möchte oder halt auch eine Vorlage, dann, man hat ja immer klar seine SEO-Tools, in denen kann ich nachschauen, was sind so häufige Fragen etc. Das kann ich mir alles händisch raussuchen. Ich kann mir das aber halt auch einmal von der KI zusammentragen lassen, was so die gängigen Fragen sind, die eben halt auf anderen Blogartikeln etc. beantwortet werden. Dafür nutze ich es gerne, um halt so eine Art, wie ein Sparringspartner sehe ich es tatsächlich inzwischen.
Traust du dem? So, mein Problem mit sowas ist immer, ich denke mir dann immer, wenn ich arbeite noch komplett ohne KI bei der Content-Erstellung. Ich bin einer von den Alten. weil mein Problem ist, klar, ich kann mir da coole Strukturen ausgeben lassen, wenn ich das ordentlich fütter, auch in so einem Use Case, wie du jetzt sagst, wahrscheinlich habt ihr das mit einem kompletten Briefing gefüllt, wie eure Brand Voice ist und Beispielen und bla bla. Dafür, klar, finde ich auch super. Aber für sowas wie jetzt eine Struktur aufbauen oder Fragen zu generieren, da ist mein Problem immer, dass ich am Ende dann ein Ergebnis habe und ich glaube diesem Ergebnis nicht. Das heißt, ich überprüfe das und die Zeit, die ich brauche, um das zu überprüfen, die reicht mir auch locker, um eigentlich schnell selber so eine Übersicht aufzubauen. Hast du da schon so ein Vertrauen drin, dass du sagst, oder ist der bei euch vielleicht einfach so gut, vielleicht bin ich zu blöd, das zu benutzen, kann ja auch sein.
Wahrscheinlich letzteres.
Danke, Janik. aber vertraust du dem schon so, dass du sagst, ja, KI, mach mal und das übernehme ich jetzt?
Nein, also ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, der große, nicht Unterschied, aber das große Thema ist, wir beschäftigen uns halt jeden Tag mit diesen Planungsthemenagenturen. Das heißt, wir haben erstmal schon sehr, sehr breites Wissen. Und es ist ja bei uns kein faktenbasierten Check, den wir durch die KI machen, sondern ja wirklich mehr so Ideen-Ping-Pong. Mhm. So, ach ja, stimmt, sowas fragen sich Leute. Ein Beispiel ist, als ich einen Artikel über den typischen Jurfix, wie sorgst du in der Agentur dafür, dass ein Jurfix nicht mehr blöd ist, sondern cool wird? Es fragen sich halt Leute, wie schreibt man oder wie spricht man Jurfix aus? Und das sind so Themen, die mir dann halt die KI ausgespuckt haben. Da hätte ich ja im Leben nicht selbst nachgegoogelt. Ich hätte das auch nicht bei Systrix sofort irgendwie rausgezogen. Ja, ja. Und das sind halt so kleine Kleinigkeiten, die mir immer nochmal so einen Aha-Moment geben, den ich dann halt integriere oder nicht. Natürlich ist da auch hier und da immer mal Blödsinn mit dabei, aber was mir sehr geholfen hat, war am Anfang, Systrix hat ja auch eine Content-KI sich integriert, ja. Und mit der habe ich auch am Anfang super viel rumgetestet und fand es halt spannend, einfach was die so für halt FAQs vorschlägt, um ja so ein Thema vollumfänglich zu behandeln im Wettbewerbervergleich. Auch da natürlich hat das Tool auch seine Grenzen, aber ich sehe es als einen sehr, sehr guten Mehrwert, immer mal ein Sparring zu haben.
Ja, voll. Also dafür kann ich es voll nachvollziehen. Da wollte ich einfach nur nochmal genauer nachfragen, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die lassen sich wirklich eine komplette Struktur für einen Artikel zum Beispiel raus und nutzen das dann eins zu eins. Und dann kriegen sie 3 Klicks und posten es auf LinkedIn und sagen, ich habe eine KI-Maschine gebaut.
Ja.
Dann kriegen alle Ausschlag, die irgendwie ein bisschen Ahnung haben.
Ich glaube, der Unterschied ist da auch, bevor wir anfangen zu prompten, wissen wir ja schon, worüber wir schreiben wollen. Also
das ist natürlich ein großer Unterschied, ja, klar.
Die Idee ist klar, wir wissen, was das Ziel des Content Pieces ist und ja, das dann halt anzureichern, einfach in Anführungsstrichen einfach nochmal mit der KI ist dann ja auch einfach relevant, um halt auch maximale Relevanz in du behandelst das Thema halt von vorne bis hinten.
Ja, KI funktioniert viel besser, wenn man einfach sich im Bereich auskennt. Ich finde es am riskantesten, KI zu nutzen in Bereichen, in denen man sich nicht auskennt und sich da dann irgendwas geben zu lassen und zu sagen, oh, das klingt stimmig, weil es klingt eigentlich immer stimmig, aber es ist halt nicht unbedingt richtig oder gut, ne?
Ja.
Wie ist es denn auf der anderen Seite der Medaille? Trackt ihr auch, ob andere euch über KI-Tools finden, über KI suchen, Perplexity und so, da kommen jetzt ja die ersten Tools raus, mit denen man da Brandwörter und sowas tracken kann. Seid ihr da schon dahinter?
Naja, da haben wir jetzt noch keinen konkreten Workflow mitentwickelt. Einfach weil wir gerade sehr viele Bälle noch in der Luft haben, die wir aufräumen wollen. Aber es ist natürlich ein Thema, was wir beobachten müssen. Also wir hören es auch schon von ein, zwei Kundinnen, die halt auch mal meinen, hey, ich habe ChatGPT gefragt, was ist das beste Software-Tool? Und ihr kamt raus und wir so, okay, nice. Aber nein, ich bin aber auch der Meinung, dass wenn wir SEOs unsere Arbeit gut machen, und mit gut machen meine ich eben halt den richtigen Content für die richtigen Suchanfragen zu bedienen, dann brauchen wir auch keine Sorge haben, dass wir dort gar nicht sichtbar sind oder falsch sichtbar sind. Ich bin der Meinung, wenn wir eben da die Content-Basis bieten, dann dürfen die KIs dieser Welt sich das doch gerne nehmen und es hinaustragen.
Ich glaube auch, wenn wir unseren Job einfach richtig machen, dann erscheinen wir auch in diesen Suchen. Weil wo sollen die KIs denn sonst Daten hernehmen, wenn nicht basierend auf dem, was sich auch Riesenunternehmen wie Google schnappen, ne? Ich denke nur, dass dort vielleicht sowas wie Brand Signals nochmal wichtiger sind. Aber abgesehen davon, wenn du ein ordentliches SEO machst, gute Rankings hast, Brand Signals hast, Backlinks hast, dann wirst du wahrscheinlich auch in den ganzen KI-Suchen erscheinen.
Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, Ayla, apropos Tracking und KI, macht ihr auch KI-Analysen, beziehungsweise nehmt ihr KI-Tools für eure Analysen von irgendwelchen Datensets? Also Jonas und ich hatten es vor kurzem, ich glaube sogar in der letzten und vorletzten Folge beides Mal, dass wir immer wieder jetzt auf das Tool Microsoft Clarity zurückgreifen. Das ist so ein Heatmap-Tool. Ähnlich wie Hotjar, und die haben ja mittlerweile auch seit geraumer Zeit den Copilot mit inkludiert, und da kann man halt die KI nutzen, um sich Daten analysieren zu lassen aus dem Tool heraus. Nutzt ihr beispielsweise auch ChatGPT und Co., um euch irgendwelche CSVs analysieren zu lassen oder irgendwelche, keine Ahnung, Search Console Daten und sowas?
Oder genau, im Content-Bereich ist ja der Bedarf derzeit nicht da. Weil wir einfach mit unserem Setup gerade sehr, sehr gut zurechtkommen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir ja sehr viel bei uns generell im Team, also auch company-weit mit halt, ja, wie schaffen wir diese Busy-Arbeit weg? Also wie kriegen wir was wegautomatisiert? Und so zum Beispiel meine Kollegin aus dem Performance-Marketing hat eben sich smarte Automatisierung gebaut, um halt wöchentlich ihre Zahlen deutlich besser zusammentragen zu können, weil eben Performance-Marketing, du hast zig unterschiedliche Kanäle, zig KPIs, ja. Und das war für sie halt wirklich ein riesen Batzen, der montags früh da erledigt werden musste, und das konnte sie mit End-to-End-Automatisierungen deutlich vereinfachen, dass sie einfach die Zahlen zusammenträgt. Natürlich, die Analyse macht sie, aber da diese Fleißarbeit einfach wegzukriegen, das war schon ein Game-Changer.
Du hattest, ich will nochmal auf dieses Thema Glossar zurückkommen, weil das Yannick und ich uns da auch gerne immer mal wieder drüber austauschen, weil über LinkedIn manche Personen gerade sehr krass Glossare pushen. Wie siehst du das jetzt? Ihr habt diesen Glossar schon lange, aber gleichzeitig sind Glossarinhalte ja auch das, was eigentlich fast am einfachsten durch KI erstellt werden können. Hast du da irgendwie ein Gefühl für, ob die noch gut performen, ob die schlechter performen, oder sagst du, ist mittlerweile eigentlich egal, weil die KI, das können jetzt alle machen, bringt uns eh nichts mehr?
Sie funktionieren nach wie vor gut. Das überrascht mich selber auch jedes Mal wieder.
Ja, Bestandsschutz.
nein, also das Glossar, was wir haben, das stand sozusagen schon, bevor ich gestartet habe. Also das lag so breit und musste in Anführungsstrichen nur noch live gestellt werden und halt befüttert werden mit sowas wie Intent Links und so. Und natürlich haben wir uns da auch smart helfen lassen. Also auch ein Beispiel, das wir gebaut haben, ist, dass halt interne Verlinkungen anhand von vordefinierten Keywords, was wie zusammenhängt, einfach automatisch gemacht werden. Dass wir das einfach ja auch nicht händisch im CMS einbauen müssen. Und ich habe auch immer mal geschaut, okay, wie können wir jetzt mit diesen Glossar-Beiträgen weiterarbeiten, weil genau, wir haben einen sehr hohen Traffic-Anteil durch unser Glossar, und da muss man sich ja immer fragen, okay, warum kommen die Nutzer oder die Nutzerinnen, weil die suchen einfach eine Antwort auf eine Frage, die geben wir denen im Glossar, aber dann sind die oft auch wieder weg. Also für mich ist das Glossar wirklich so, das war so unsere Basis, mit der wir unsere Sichtbarkeit gebaut haben, und alles, was jetzt on top kommt, ist halt gut und deutlich wichtiger. Also ich optimiere jetzt auch Glossar-Beiträge nicht regelmäßig, ich habe da nicht so den krassen Blick drauf, weil es für mich mehr so ein, ja, es ist nice to have und es ist relevant für uns aktuell. Ich habe mal probiert zu schauen, ob man die irgendwie besser auch in den Funnel reinbekommt, aber die kommen mit einem anderen Intent. Und dann. Ja.
Er hatte seinen Job halt getan am Anfang, um richtig. Google zu zeigen, worum geht's bei euch.
Ja.
Sagt man ja immer wieder, dass es wichtig ist, am Anfang gleich die richtigen Inhalte zu veröffentlichen, um Google gleich als erstes mal zu zeigen, darum geht's.
Ja.
Aber hat wahrscheinlich jetzt so langsam dann ausgedient mit gutem oder liefern hochwertiger Leads, weil, wie du sagst, Traffic kommt. Ich hatte früher auch ein Glossar bei mir. Janik erinnert sich. Der hatte ultra viel Traffic. Irgendwann habe ich ihn abgeschaltet, weil dieser Traffic halt einfach nur Traffic war und mehr nicht. Und meine Sichtbarkeit ist eingestürzt, alles ist anscheinend eingestürzt, aber am Ende hatte ich einfach nur weniger Traffic, der mir nichts gebracht hat.
Richtig. Und das haben wir auch schon gesehen nach dem Domain-Switch, weil natürlich gab es ja AROC ja auch schon vor September 23 und da hatten wir auch deutlich mehr Keywords im Ranking, also gut, inzwischen nicht mehr, aber im Zeitvergleich kurz nach dem Relaunch schon, wo erstmal ein bisschen Panik war, aber dann haben wir uns mal angeschaut, okay, was waren denn das für Keywords und für Sessions, ja, die wir da verloren haben und eben, wenn die halt nicht relevant sind. Wir haben auch darüber gesprochen, macht es Sinn, jetzt nochmal auf unsere Agenturzielgruppe ein spezifisches Glossar aufzubauen. Aber da haben wir auch gesagt, nein, dann lass uns lieber die Kapazitäten dafür nutzen, richtig guten produktbezogenen Content zu liefern. Davon haben wir einfach deutlich mehr.
Klingt sinnvoll.
Stichwort produktbezogener Content und Co. Ne? Ich vielleicht eine anschließende Frage, die ein bisschen so philosophisch vielleicht sogar ist.
Jetzt aber, jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du liefern.
Ich meine, wie siehst du denn praktisch die Bedeutung von Ratgeber-Content in Zukunft? Weil, wenn wir jetzt sagen, ne, KI und Co., viele nutzen Perplexity mittlerweile, um zu recherchieren, um mal auch so Daten zu recherchieren und so weiter. Siehst du persönlich die Bedeutung von Top-Funnel-Content trotzdem noch als sehr groß oder als weiterhin wichtig, um auch wirklich eine Topical Authority, guten Traffic zu generieren und so weiter? Also werdet ihr da definitiv weiter in gute Ratgeber investieren oder sagst du, na, ändert sich so schon zunehmend mit KI, ne, oder hat da so ein Umdenken bei euch gegeben oder sagst du, nö, für uns ist das weiterhin extrem wichtig, guten Ratgeber-Content zu entwickeln?
Ich finde, es hängt erstmal von der Größe der Website und von dem Alter der Domain ab, weil wie du richtig sagst, dass wir einfach die Autorität erstmal gewinnen müssen, um mal halt diese generelle Relevanz zu haben, braucht man es einfach. Das ist einfach da. Und wir arbeiten nach wie vor viel damit und das werden wir auch weiterhin, weil wir einfach aber auch noch viele Themen haben, die wir noch nicht bespielt haben. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob wir jetzt gerade überall nach Themen suchen müssten. Wir haben ein sehr volles Backlog und ich glaube, alle Themen, die wir dort haben, sind auch noch relevant und da werden auch noch mehr dazukommen, weil viele Dinge sind für uns in diesem ganzen Planungskosmos so super klar, aber die sind halt vielen Menschen einfach nicht super klar und da muss man einfach wirklich alles bieten. Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man vielen Clustern arbeitet, um einfach ja nur mal die Zusammengehörigkeit zu bekommen, weil nur so wird der Content dann ja auch richtig relevant und so kann er sich dann ja auch von dem KI-Content dieser Welt unterscheiden, indem wir eben nicht nur eine Antwort liefern, sondern Anwendungsbeispiele, Vorlagen, noch andere Tipps und eben wirklich die Expertise dort ausbauen. Ich finde, das gehört da einfach zu. Und ich bin auch nach wie vor ein sehr großer Fan von Featured Snippets und wie wir generell in den SERPs gesehen werden. Weil da merke ich natürlich auch, hast du oben das erste Featured Snippet, wo, und wenn es nur der Glossar ist, der da aber direkt die Frage beantwortet, die die Suchenden haben, das spiegelt sich halt wieder auf die Brand Awareness zurück. Und nur so, finde ich, wird da wirklich eine runde Geschichte draus. Dementsprechend bin ich absolut dafür, dass wir weiter auf diese Themen gehen, was nicht bedeutet, dass man ausschließlich auf Ratgeberinhalte gehen sollte, sondern halt auch wirklich gucken, wie man eben diese Benefit-Kommunikation, Testimonials etc., das liegt ja schließlich auch alles bei uns, dass man das in der Balance zueinander findet.
Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterquatschen, aber was haben wir jetzt, eine Stunde 12? Das ist dann auch für die Hörer erstmal genug zum Verarbeiten. Ich denke, wir können sagen, wenn man AWORK mal testen will, ich glaube, es gibt einen kostenfreien Testzeitraum.
14 Tage kann man easy einfach ausprobieren.
Dann einfach mal auf awork.com oder .io, geht glaube ich beides. Ich habe das Tool selber tatsächlich vor 3-4 Jahren genutzt für ungefähr ein Jahr für meine Verwaltung, habe dann aber gemerkt, ich bin kein Team, ich brauche das nicht.
Echt?
Habe es jetzt dann über Weihnachten nochmal ausprobiert und habe dann tatsächlich wieder festgestellt, ich bin immer noch kein Team, obwohl ich es gern nutzen würde, weil mir gefällt der Aufbau, ne, das, was man dann auch auf der Website sieht, das Bunte, das Freie, das Lockere, das Design. Ich bin Designmensch, ich brauche ein schönes Design. Also wenn es interessant ist für jemand, da einfach mal vorbeigucken. Und dir persönlich, Ayla, wo soll man dir folgen?
Sehr gerne auf LinkedIn. Da bin ich ja tatsächlich auch dabei, immer mal wieder Insights zu teilen, sowohl was sind meiner Meinung nach die neuesten SEO-Themen, was sind auch SEO-Fails, teile ich auch mal ganz gerne, genauso wie Content-Strategie oder halt auch generell viel über unsere AWORK-Thematiken. Da bündel ich einfach alles zusammen.
Wir verlinken auch alles in den Shownotes, ne? Wir verlinken AWORK, wo man sich einen kostenlosen Test holen kann. Und natürlich dein LinkedIn verlinken wir hier auch alles in den Shownotes.
Gibt's noch irgendwas von deiner Seite, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest? Irgendeine SEO-Weisheit oder irgendein hart erarbeitetes Learning?
Motivational-Zitat oder so.
Motivational-Zitate, das ist schwierig. Aber ich muss sagen, ich glaube, eins meiner größten Learnings, die ich in den letzten Monaten habe, und Fun Fact, das ist einer meiner persönlichen Development-Areas aus meinem letzten Performance-Review, learn to get with the flow. Also dieses wirklich einfach mal Sachen ausprobieren, nicht immer vorher 1000 Konzepte und Strategien entwickeln und das Tracking on point aufzusetzen, sondern es einfach mal zu machen, weil eben alles ist irgendwie lösbar, wenn es mal schief geht. Und ich glaube, man verbaut sich so sehr, sehr viele Chancen, wenn man es nicht mal einfach macht.
Ja,
geil. Das ist super. Du könntest unseren Podcast eigentlich mitmoderieren, weil wir haben genau die gleiche Einstellung und wir sagen auch andauernd immer die ähnlichen Sachen, wie du sie jetzt hier im Verlauf des ganzen Podcasts gesagt hast. Einfach machen, einfach ausprobieren, nicht zu viel planen, auch mal was wagen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke unseren Hörern auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für die Erfahrungen, für die Daten. Wir würden uns riesig freuen, wenn du irgendwann dann wieder vorbeiguckst. Vielleicht dann mit UX-Daten.
Sehr gerne.
Das wäre super. Und ich sage dann in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Yannick, du hast trotz Gast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen lieben Dank. Danke, Ayla, nochmal an dich, auch von mir. War eine sehr, sehr coole, spannende Folge. Viele Insights und eine Stunde 15 geballte Wissenspower, würde ich sagen. Vielen Dank dafür.
Cool, danke euch.
Ciao.
Ciao.